Morgens aufstehen, erstmal Musik anmachen. Ja? Dann fährst du in die Uni, da hörst du zu Dozenten, die erzählen dir irgendwas. Dann hörst du zwischendurch Kommilitonen, die erzählen dir was. Zwischendurch wieder Musik hören. Dann fährst du mit dem Fahrrad, dabei hörst du Musik. So, du hast so viele Stimmen um dich rum. Sonntags auch mal im Fahrrad zu hören, geht auch. Aber danach auch wieder Musik. So, das ist so mein Alltag. Ich bin die ganze Zeit beschallt von Dingen und ja, höre ständig irgendwie Stimmen. Ich habe mal nachgeguckt, man hört durchschnittlich 4 Stunden Musik am Tag. Könnt ihr euch ausrechnen, wie das auf die Woche gerechnet ist. Und wir verbringen tendenziell immer mehr Zeit mit anderen Menschen. Wir sind kaum mehr alleine. Das Ding ist nur, wenn wir jeden Tag unter Menschen sind, dann hören wir auch jeden Tag Menschen. Dankeschön. Genau, wir hören jeden Tag Menschen. Im Durchschnitt spricht ein Mensch 16.000 Wörter am Tag. Wenn man also jeden Tag bei Menschen ist, hört man auch 16.000 Wörter am Tag. Woher soll man da wissen, was gut davon ist, was richtig ist, welche Stimmen das sind? Überleg dir mal ganz kurz, wie die Stimme von deiner besten Freundin klingt oder von deinem besten Freund. Ganz kurz. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe sofort eine Stimme im Ohr. Ich habe sofort irgendwie ja, jemanden im Ohr, der mir sowas sagt. Ich kenne die Person, ich höre das sofort. Ja? Und das Spannende ist, dass wir diese Stimme sofort rekonstruieren können. Aber wie klingt eigentlich Gottes Stimme? Denkt mal drüber nach, wie Gott klingt. Fällt euch da was ein? Also, ich bin ehrlich. Wir reden im Gottesdienst oft darüber zu beten. Und wir beten, dass Gott ins Weltgeschehen eingreift und wir beten, dass Gott unsere Lebensumstände verändert und wir beten, dass Gott ja irgendwie die Weltgeschichte verbessert und wir reden mit ihm. Aber wie klingt seine Stimme? Wie klingt seine Antwort? Vielleicht fragen wir sogar nach Gottes Willen, wenn wir Entscheidungen treffen. Wir beten, wir reden und wir hoffen, dass Gott antwortet, dass wir seine Stimme hören. Aber ich höre Gottes Stimme nicht. Ich höre Gottes Stimme einfach nicht. Jetzt sitzt du vielleicht in deiner Kirchenbank und denkst dir so, das ist ja unerhört. Also das geht ja überhaupt nicht, sowas auch noch von der Kanzel zu sagen. Das kann man doch nicht machen. Natürlich muss man Gott hören, aber ich sag dir, ja, ich habe manchmal das Gefühl, meine Gebete bleiben unerhört. Ich habe euch heute 3 Punkte mitgebracht, wenn wir uns diesem Thema so ein bisschen nähern wollen. Wie kann ich eigentlich Gottes Stimme hören? Wie kann ich Gottes Stimme von anderen Stimmen unterscheiden? Und dieses ganze Hören auf Gottes Wort. Und der erste Punkt heißt unerhört. Was ist, wenn wir beten und wir Gott eine Frage oder eine Klage vorbringen und unsere Gebete bleiben unerhört? Das Schöne an der Bibel ist, dass ja, da von Menschen berichtet ist, die genau das Gleiche erleben wie wir und dass das nicht perfekte Menschen sind. Und wir lesen da von einem Mann, dem ich euch jetzt ein bisschen näher bringen will. Und zwar ist es Elia. Elia war ein Prophet aus dem Alten Testament. Das ist der erste Teil von der Bibel. Und es war quasi seine Aufgabe, Gottes Stimme zu hören. Propheten, das war so die Aufgabe, Gott spricht, sie hören, geben das weiter. Es war sein Job, das zu machen. Also müsste man meinen, er war Experte darin, Gottes Stimme zu hören. Zu seiner Zeit wurden aber auch viele andere Götter angebetet, zum Beispiel Baal, das lesen wir. Und Elia fordert diesen Gott zu einem Wettstreit heraus. Es soll darum gehen, welcher Gott wirklich ins Weltgeschehen eingreift und wirklich merkbar und spürbar spricht. Und es wurde ausgemacht, dass sowohl Baal sich zeigen soll und Gott sich zeigen soll. Und wie sie sich zeigen? Im Feuerregen. Es sollte also gebetet werden, welcher Gott als erstes Regen, also Feuer vom regnen lässt. Das war der Wettstreit. Und der Gott, der zuerst Feuer regnet, der ist der wahre Gott. Und Elia geht und er betet und er sagt, Gott, du bist der wahre Gott, lass Feuer regnen. Und er erlebt genau das. Feuer regnet. Ja. Und er erlebt genau eine Gebetserhörung. Er hat hier gerade ein richtiges Hoch mit Gott. Ja, Gott hat sich hat sich bewiesen vor den anderen Göttern, die anderen Götter, bei denen hat es nicht funktioniert. Ja, cool, also das ist doch mal eine Gebetserhörung, wie wir uns das vorstellen. Und wir wünschen uns das auch, wir beten etwas und Gott tut es und Gott antwortet sofort. Und notfalls nehmen wir halt auch einen Feuerregen, ja, wenn Gott es nur Hauptsache klar formuliert. Nach der Story mit dem Feuer, da erlebt Elia allerdings einen kompletten Tiefpunkt. Gerade war noch als Prophet unterwegs, der mit Gott in Verbindung stand, der ihn gehört hat und immer verstanden hat, was er will. Und dann ist er auf der Flucht, wegen genau dieser Geschichte. Der König und die Königin, die damals regiert haben, fanden es nämlich gar nicht mal so lustig, dass sie ja so bloßgestellt haben und ihre Götter. Und haben beschlossen, Elia muss daraufhin sterben. Und sie haben ihn verfolgt und wollten ihn töten. Und Elia hat es so verzweifelt und so fertig gemacht, dass er gesagt hat, ich will gar nicht mehr leben. Ich sehe hier gerade gar keinen Sinn mehr, Gott. Du wolltest doch hier was machen, du wolltest hier doch zu uns sprechen. Und genau da setzt unser Bibeltext ein. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Und zwar 1. Könige 19, Verse 7 und 8. Und wir lesen: Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Also Elia braucht Gott wirklich jetzt. Ja, er ist darauf angewiesen. Er hat Angst, nicht zu überleben. Es ist wirklich dringend, dass Gott jetzt antwortet. Und Elia tobt alles und alles ist so laut in ihm. Und Gott? Ja, Gott lässt ihn erstmal 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste wandern. Einsam und schweigend. Das sind insgesamt circa 1,5 Monate, 400 Kilometer, komplett allein, in der Stille. Und das Ziel, das ist der Berg Horeb. Das wird vermutet, dass es der heutige Berg Sinai ist. Und er wandert und wandert, weil er zum Berg des Herrn möchte, der Berg Horeb. Dort hat schon damals Mose ja Begegnung gehabt mit Gott. Und warum sollte Elia da keine haben? Horeb heißt so viel wie Wüste oder Einöde. Das heißt, da war nichts, da war maximal Gott. Und Elia ist da hingelaufen. Und ich frage mich, ob er erwartet hat, Gott dort anzutreffen, weil er war komplett erschöpft. Und das war sein einziges Ziel, wo er wusste, wo er hingehen kann. Und wir wollen da weiterlesen und lesen ab Vers 9. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Nach dieser ganzen Zeit in der Wüste, nach 1,5 Monaten, da spricht Gott das erste Mal mit ihm und sagt, was willst du hier, Elia? Ja, und Elia weiß nicht, wie er über diese Frage gedacht hat, aber er geht sofort in Rechtfertigungsmodus und sagt sofort, Gott, ich habe alles versucht, ich habe deinen Dienst für dich getan und niemand ist umgekehrt. Ja, ich habe wirklich alles versucht, ich habe so für dich geeifert und sie haben einfach nicht auf mich gehört und jetzt musst du doch irgendwas machen. Aber Gott geht da gar nicht drauf ein. Er lobt ihn nicht mal für seinen Eifer. Man kann sich auch im Tun und im Arbeiten irgendwie im Eifer verrennen. Man kann sich weit weg fühlen von Gott, obwohl man jeden Tag für Gott im Dienst ist, obwohl man jeden Tag arbeitet. Und er hatte das Gefühl, Gott reagiert überhaupt nicht. Vielleicht hat Elia das Gefühl gehabt, dass sie bis zur Höhlendecke gegangen sind und nicht weiter. Er war in dieser Höhle und er hat das Gefühl, ja, weiß nicht, ob es Gott interessiert, wie es gerade hier läuft. Aber Gott guckt gar nicht darauf, was Elia getan hat. Stattdessen bittet er ihn, zu ihm zu kommen. Und das bringt uns zu Punkt 2. Er hört. Wir lesen weiter. Er aber sprach, komm heraus aus der Höhle und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Gott zeigt ihm zuerst diese mächtigen Gewalten. Wind, Erdbeben, Feuer. Man zählt es so leicht nacheinander auf, aber ihr müsst euch das vorstellen. Ihr seid Elia und ihr steht da an diesem Berg. Und plötzlich kommt so ein starker Wind, dass ihr fast nicht stehen bleiben könnt. Ja, vielleicht fallen irgendwo Bäume um, weil dieser Wind so stark ist. Und danach kommt ein Erdbeben und ihr könnt euch schon wieder nicht halten. Und alles ist laut, alles ist turbulent. Man findet sich gar nicht mehr wieder und alles ist so impulsiv. Und danach kommt ein Feuer. Um dich herum verbrennen vielleicht Büsche und Bäume. Und denkst dir so, ja, Feuer, das kenne ich. Vielleicht war es auch wieder ein Feuerregen. Aber Gott selbst ist gar nicht in diesen Naturgewalten. Er ist gar nicht in dieser Lautstärke, in diesem Voluminösen. Elia hätte das wahrscheinlich erwartet und ich hätte das auch erwartet, weil, hallo, Gott, der hat doch Kraft, der hat doch Macht, der kann doch laut sein. Gewaltig, mächtig, laut. So war die Welt und so ist die Welt heute. So muss doch auch Gott sein. Aber dann kommt das Säuseln. Genauer gesagt, die Stimme des Säuselns. Und Elia verhüllt an dieser Stelle sein Angesicht, weil er solche Ehrfurcht hat davor, dass er Gott gerade begegnet. Und das bedeutet, er hat erkannt, dass im Säuseln Gott sein muss. Elia hört Gottes Stimme. Und ich frage mich, wie diese Stimme klingt. Wenn man an der Stelle ins Hebräische guckt und guckt, was die Vokabel da bedeutet, dann könnte man das auch mit Flüstern übersetzen. Vielleicht ist Gottes Stimme ein Flüstern. Einige Leute denken auch, dass es gar nicht ein akustisch wahrzunehmendes Geräusch ist, sondern dass es der Klang von reiner Stille ist. Das, was wir hören, wenn wir nichts hören. Und man kann es auch mit Leichtigkeit übersetzen, mit Gelassenheit, mit Frieden, mit Stille. Elia erkannte Gottes Stimme genau daran, an diesem Frieden und an der Gelassenheit, die so anders war als diese Unruhe, die in ihm war, von den ganzen Umständen, die er gerade erlebte. Er erkannte seine Stimme, weil er seinen Gott kannte. Das ist genauso wie die Stimme von deinem Freund, von deiner Freundin, an die du gerade gedacht hast. Du erkennst diese Stimme, weil du die Person kennst. Genauso war es bei Elia. Und er konnte sie unterscheiden von der Stimme des Feuers und des Erdbebens und des Windes, weil Gott anders spricht. Gott spricht in diese Stille hinein, weil Gott selbst in der Stille ist. Und Gott fragt wieder: Elia, was willst du hier? Ja, was will Elia da vor Gott? Und ich denke, Elia war auf der Suche nach einer Antwort auf seine Situation. Was Gott allerdings tut, ist, Elia in einen Moment seiner Gegenwart zu führen, in die tiefste Stille, wo nichts, nicht mal Naturgewalten ihn ablenken können von diesem Flüstern Gottes. Und diese Begegnung mit Gott ist die Antwort auf Elias Frage, auf sein Leiden auch irgendwie. Weg von seinen Umständen hat er einen ganz neuen Blick darauf. Ja? Er soll aus der Höhle herauskommen. Er bekommt einen Blick für das Weite, für das, was um ihn herum passiert, für Gottes Perspektive. Und genau mit dieser Begegnung kommt es auch, dass er wieder Energie bekommt, dass er wieder Lebensfreude bekommt, dass er einfach nicht mehr so sehr auf seine Umstände fixiert ist, sondern einen neuen Blick auf die Dinge hat. Was Elia vorher geglaubt hat über das Leben und über seine Situation, das war nicht das, was Gottes Stimme gesagt hat. Sondern da, wo er eine neue Perspektive bekommen hat, da hat er Gott erlebt. Und so ist es bei uns. Er erhört sein Gebet, denn er hört. Genau das, was wir so eindrücklich sehen, ist das, was passiert. Da steht nicht mehr ein Unerhört, da steht ein Erhört, ein Er hört, Gott hört. Gott antwortet nicht mit einem, tu dies oder geh dahin oder mach am besten das, sondern Gott beginnt viel, viel tiefer, wo er das wahre Problem vermutet. Dort in der Stille gibt Gott ihm einen Blick für seine Identität, was er vorher verloren hatte. Denn es heißt nicht, Elia, der, der geeifert hat, oder Elia, der, der immer die richtigen Sachen weitergegeben hat, sondern Elia, der, der vor Gott steht. Und was wollen wir, wenn wir vor Gott stehen? Was wollen wir erreichen, wenn wir beten und auf eine Antwort hoffen? Was wollen wir da von Gott? Ich glaube, weil ich das von mir kenne, dass wir eine laute Antwort erwarten, dass wir was Klares erwarten, wie Gott uns darauf antwortet. Dass er uns eine klare Richtung gibt, dass er uns diese eine Entscheidung abnimmt. Wir erwarten Gott in einer Lautstärke. Wir erwarten Gott in einem Sturm, in einem Erdbeben und im Feuer. Wir erwarten Gott im Lärm unseres Lebens. Denn ehrlich gesagt kennen wir nur das. Wir kennen nur eine ständige Lärmverschmutzung. Das ist wie so eine Dunstabzugshaube. Kennt ihr das so aus der Küche, wenn das so die ganze Zeit im Hintergrund läuft und du checkst es gar nicht so richtig, dass da ein Geräusch ist? Weil wir uns so sehr an diesen Lärm gewöhnt haben. Und wir nehmen das gar nicht mehr wahr, wie unruhig es um uns ist. Und wie belastend es wirklich ist. Das merken wir erst, wenn wir uns dem Ganzen einfach mal entziehen. In dieser Stille hörte Elia Gottes Stimme. Und in dieser Stille hören auch wir seine Stimme. Und das bringt uns zu Punkt 3. Wir hören. Wir hören. Wir erwarten, dass Gott lauter ist als der Lärm um uns herum. Wir erwarten ein Schreien Gottes, aber Gott gibt uns sein Sein. Nicht sein Schreien, sondern sein Sein. Und Gott lädt dich ein in seine Gegenwart. Dort, wo er Gott ist und du einfach nur du bist. Es geht nicht darum zu eifern, um eine Antwort zu bekommen und vielleicht noch ein bisschen richtiger zu beten oder nochmal eine andere Frage formulieren, dass auch vielleicht eine Antwort dabei rauskommt. Du musst nichts tun, um Gottes Reden zu hören. Du musst nichts tun, um Gottes Reden zu hören. Unser Alltag lässt da oft keinen Platz für Gott. Und ich frage mich tatsächlich, sieht mein Kalender, mein Leben, meine Zeit eigentlich so aus wie die von der Person, die Gottes Reden erwartet und Gottes Reden hören möchte? Oder habe ich eigentlich nur Zeit, Gott eine Frage zu stellen, aber warte die Antwort gar nicht ab? Vielleicht bin ich so ein, keine Ahnung, so ein Mensch, der schnell vorbeikommt und sagt, hey, wie soll ich das machen? Ah, keine Ahnung, ich bekomme keine Antwort von Gott und gehe weiter. Vielleicht habe ich gar keine Zeit, seine Antwort abzuwarten. Aber Gott möchte reden und er redet. Und er wartet nur darauf, dass wir ihm zuhören, dass wir vor ihn kommen an seinen Berg. Und Gott ist schon längst da, nur wir sind es manchmal nicht. Auch Elia musste zu diesem Ort der Begegnung. Und ich frage dich, wo begegnest du Gott? Wo ist dein Berg Horeb? Und ich möchte dich wirklich einladen zu so einem Leben, was die Stille sucht und was sich der Stille auch mal aussetzt. So, wo dieser ganze Lärm, den wir auch im Anspiel gesehen haben, von Fernsehen, Musik, all diese Reize, die wir jeden Tag hören, sich dem einfach zu entziehen. Und wenn wir das gemacht haben, dann sagen wir vielleicht, okay, jetzt bin ich hier angekommen in der Stille, ich bin bereit, Gottes Stimme zu hören. Und dann gehen die Stimmen los. Und dann denkt man nach und dann sind da ganz viele Stimmen im Kopf. Wie unterscheide ich denn die Stimmen in meinem Kopf von der von Gottes Stimme? Und da möchte ich nochmal zum Beispiel kommen, was wir ja ganz am Anfang hatten. Wenn du eine WhatsApp-Nachricht bekommst von deinem besten Freund, von deiner besten Freundin, liest du die nicht auch immer mit der Stimme vor, die die Person hat? Also vielleicht bin ich auch komisch und nur ich mache das, aber immer wenn ich eine Nachricht von jemandem bekomme, habe ich automatisch so im Ohr, wie der mir die vorliest. Und dann ist nicht nur die Stimme in meinem Kopf, sondern da schwingt alles andere auch mit. Der ganze Charakter schwingt damit, wie die Person so drauf ist. Auch die Emotionen, wie geht's der Person gerade? Und das hilft mir dabei, mein Gegenüber einzuschätzen, wenn ich zum Beispiel von ihm lese, weil ich ihn persönlich kenne. Und wenn ich Gott gut kenne, dann weiß ich auch, wie seine Stimme klingt. Wir lesen das in Johannes 10, Vers 14 und 15, da steht: Ich bin aber der gute Hirte und kenne meine Schafe. Und sie kennen mich genauso, wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Und das sagt Jesus, der selbst Mensch gewordenes Wort ist. Und je besser du sein geschriebenes Wort kennst, also die Bibel, da wo Gott sich offenbart hat, da wo Gott Dinge über sich erzählt, je besser du sein geschriebenes Wort kennst, desto besser kennst du auch sein gesprochenes Wort und kannst unterscheiden, weil das ein Kriterium ist, dass es mit der Bibel übereinstimmt, was deine Stimmen in deinem Kopf dir sagen. Die Frage bleibt, wie klingt Gottes Stimme jetzt? Und ich habe eine Antwort für mich darauf gefunden. Vielleicht ist es auch eine Antwort für dich. Meine Antwort ist, Gottes Stimme klingt nach Frieden. Das ist so schön. Gottes Stimme klingt nach Frieden. Denn da sind so viele wirre Stimmen im Kopf, die uns super unruhig machen, die Panik und Sorgen in uns ausbreiten, wenn wir zum Beispiel an den nächsten Schultag denken oder so, wenn wir super aufgeregt sind, wenn wir an unsere Familiensituation denken und irgendwie total Angst haben, wie es so weitergeht. Da sind ganz viele Stimmen, die uns einnehmen und die uns unruhig machen. Da ist kein Frieden drin. Gottes Stimme aber bringt immer Frieden, also eine ganz tiefe Ruhe. Und meiner Meinung nach ist es das wichtigste Kriterium, wenn es darum geht, wie wir Gottes Stimme erkennen und unterscheiden von allen anderen. Und wenn ich jetzt von Frieden spreche, dann meine ich nicht nur so gute Gefühle oder so, ja, ich fühle mich wohl damit und deswegen wird es bestimmt das sein, was Gott will. Nee, weil Frieden kann nämlich auch dann sein, wenn es dich richtig nervt. Wenn du so das Gefühl hast, boah, eigentlich sollte ich da was abgeben oder irgendwas loslassen. Vielleicht irgendwie eine Beziehung, vielleicht ist es eine schlechte Angewohnheit oder ganz fromm gesagt eine Sünde, die du in deinem Leben hast, wo du das Gefühl hast, du musst es eigentlich loswerden und du weißt, es würde dir Frieden bringen, aber es nervt halt. Aber auch da ist Frieden drin, auch da spricht Gott zu dir. Er begegnet dir nämlich dort, wo du bist, wo du jetzt in diesem Moment bist. Und er kennt auch dich. Nicht nur wir müssen Gott kennen und alles tun, um ihn irgendwie besser kennenzulernen, sondern er kennt auch dich. Und er wird auch so zu dir sprechen, dass du es verstehen kannst, dass du das übersetzt bekommst. Ja, Gott hat eine eigene Sprache mit dir. Gott möchte mit dir reden und er möchte auch, dass du es verstehst. Er versteckt das nicht so heimlich und du musst dann irgendwie rausfinden und rätseln. Und wir wollen gleich ein paar Beispiele davon auch in Zeugnissen hören, weil so individuell wie wir sind, so individuell spricht auch Gott. Um ein paar Beispiele zu nennen, und das ist nochmal ein Riesenthema, da kann man noch so viel zu sagen, aber vielleicht bist du der Typ für die stille Zeit und du setzt dich morgens gern mit deiner Bibel hin und hast einfach diese Ruhe und diese Stille und das Wort Gottes. Vielleicht begegnet Gott dir aber auch in Musik und in Liedern, in denen er zu dir spricht. Oder durch andere Menschen, die dir ein ermutigendes Wort zusprechen. Gott kann auch in Träumen aktiv werden oder sich in der Natur zeigen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gott zu erleben, wie Gott zu uns spricht, so individuell wie wir. Und auch da, mal ist Gott offensiver und sagt dir ganz klar, hey, in die Richtung geht's, ich glaube, ich habe das für dich vor. Und ja, ist sehr, sehr klar, da haben wir auch Zeugnisse, die das berichten. Und auch da gilt wieder, diese Stimmen, die wir da hören oder dieses Gefühl, was wir haben, ist da Frieden drin, weil Gott Frieden ist. Und außerdem ist es auch wieder wichtig zu gucken, stimmt das mit der Bibel überein? Weil in der Bibel hat Gott uns allgemeingültige Prinzipien gegeben, die wir auf unser Leben anwenden können, wenn wir sagen, ja, das stimmt mit dem Reden Gottes überein in der Bibel. Dann können wir sagen, ich glaube, das ist von Gott. Und mal ist seine Antwort aber auch, und das finde ich super tröstlich, gib's einfach ab. Gib diese Sache, die du gerade mit dir rumträgst, wo du so dringend eine Frage brauchst, wo du so dringend eine Antwort brauchst, gib das einfach an mich ab, weil ich habe es schon längst in der Hand. Ich habe das alles in Kontrolle, ich kümmere mich drum. Und er antwortet dann mit einem Frieden, dass wir ihm vertrauen können. Die Antwort auf unsere Fragen an Gott sind dann keine Info, nichts, was wir schnell mal umsetzen, sondern immer eine neue Begegnung mit ihm. Und ich will dich wirklich einladen, diese Antwort abzuwarten, diese Begegnung abzuwarten. Weil wenn man ihm wieder begegnet, dann werden die nächsten Schritte klarer. Und ich möchte auch zum Schluss kommen, aber ich möchte es nochmal ganz kurz praktisch machen. Ja? Wie mache ich das ganz konkret? Und ich möchte dich einladen, dass du dir einen Berg Horeb suchst, dass du dir einen Ort der Stille suchst, wo du seine Begegnung erwartest, wo du erwartest, dass Gott zu dir spricht, wo du das übst, seine Stimme kennenzulernen, wo du im Wort Gottes liest, um zu verstehen, hey, wie tickt Gott eigentlich? Was fühlt er? Was denkt er? Such dir einen Platz, der ganz ungestört ist, wo nur du bist. Und es muss kein Raum sein, das kann ein Gebetsraum sein, das kann aber auch eine kleine Ecke in deinem Zimmer sein, die du ja eine halbe Stunde für dich hast, wo du einfach mal nichts tun kannst, wo du einfach mal Stille genießen kannst und in Gottes Gegenwart ausharren kannst. Und dann setz dich rein in diese Gegenwart Gottes und genieß es einfach. Und dann bete, ich gehe nicht weg, bis ich dir begegnet bin. Ich gehe nicht weg, bis ich dir begegnet bin. Und Gott wird dir begegnen. Und Gott wird reden, denn er möchte dir so viel sagen. Er hat so viele Gedanken über dich. Er möchte mit dir reden. Und wir dürfen seine Stimme hören. Und das ist diese Wahrheit, die uns so wichtig ist, ja, mitzugeben und es zu erleben und es auszuprobieren, wie real das ist, wenn Gott redet. Und ich wünsche uns allen, dass wir diesen Frieden, den Gottes Stimme mit sich bringt, dass wir den erleben dürfen. Wir wollen jetzt noch einen kurzen Moment der Stille haben, wo wir einfach mal all das, was in uns gerade vielleicht hochkommt oder all die Gedanken, die wir gerade dazu haben oder auch all die Fragen, was wir vielleicht trotzdem nicht verstehen, wo wir das einfach noch mal vor Gott bringen können. Wo ihr das zu Gott sagen könnt, was ihr sagen wollt und wo ihr vielleicht auch die Antwort von Gott abwarten könnt, die er euch geben will. Wir werden eine kurze Minute der Stille haben und ich schließe es mit einem Gebet ab. Gott, wir kommen vor dich und wir kommen der Stille zu dir und du siehst uns. Gott, ich danke dir dafür, dass du jede einzelne Person hier siehst und dass du jeden Einzelnen kennst. Jesus, und du weißt, wie laut es in unserem Alltag ist und du kennst all die Ablenkung und du hast dir das ausgesucht, leise zu sprechen und sich auf dich zu konzentrieren, Jesus. Und es ist so schwer. Es ist so schwer, das irgendwie in unserer Welt hinzubekommen. Aber ich danke dir, dass du uns einlädst, genau das zu erleben, dass wir überhaupt deine Stimme hören können, dass wir mit dir sprechen dürfen. Jesus, und wir bekennen auch da, wo wir ja, wo wir einfach nicht hingehört haben, wo du reden wolltest, aber wir dir nicht zugehört haben. Gott, ich danke dir, dass du unsere Gebete erhörst und ich danke dir, dass du kein Gebet unerhört lässt, weil du uns immer zuhörst. Gott, ich danke dir, dass wir hier als Gemeinschaft einfach vor dich kommen können, auch mit unseren Zweifeln, auch mit unseren Fragen, mit unseren, ja, irgendwie auch Problemen. Und ich danke dir, dass dir das nicht egal ist und dass du so antworten wirst, wie jeder von uns es braucht. Jesus, wir wollen alles vor dich bringen, was in deiner Hand schon längst ist. Wir danken dir, dass du diesen Tag geschaffen hast. Beten, dass du Veränderungen schaffst, da wo du ja, Dinge verändern möchtest. Und wir bitten dich, dass du Stille schaffst in unserem Leben und dass du sprichst, Gott. In deinem Namen. Amen.
Wunderbar, wir haben heute einige Fragen bekommen für dich, Luisa. Ich fange mal an. Gibt es sowas wie Stille für Vielbeschäftigte oder Stille Leid? Was ist das Minimum?
Ja. Hey, auf jeden Fall verstehe ich dein Problem. Das ist echt eine Sache. Es ist immer so einfach zu sagen, ja, nimm dir einfach ein bisschen Zeit in deinem Leben, aber alles beansprucht halt irgendwie Zeit in deinem Leben. Die erste Antwort, die ich dir geben will, ein bisschen hart, aber Prioritäten setzen. Und wenn du sagst, Gott soll einen Einfluss in meinem Leben haben und ich möchte Gottes Stimme hören, dann priorisier das. Dann setz es an erste Stelle und nimm dir Zeit dafür. Trotzdem ist es natürlich ein Ding, wie viel Zeit kann ich mir nehmen. Was mir persönlich geholfen hat, war einen Tag in der Woche, eine Stunde, wo ich komplett still war und nichts gemacht habe. Auch nicht irgendwie versucht habe, krasse Gebete zu sprechen oder so, sondern einfach still war. Und da hat Gott am meisten gesprochen. Das ist eine Stunde in der Woche, die man gut investieren kann. Und ansonsten den Tag starten und enden mit einem Gebet und einer anschließenden Stille. Weil, ja, also zumindest am Abend hast du danach eh nichts mehr vor, außer schlafen. Ja.
So, die nächste Frage wäre, wie kann ich unterscheiden, ob die Stimme von Gott, von meinen Inneren oder sogar vom Teufel ist?
Ja, das ist eigentlich mit die größte Frage da an dieser ganzen Geschichte. Und ich habe es jetzt schon so ein bisschen versucht zu sagen, da wo Frieden drin ist, da wo eine Liebe drin ist. Und ich glaube, ganz ehrlich, also die einfachste Frage daran ist, wie erkenne ich, ob das vom Teufel ist? Weil der Teufel wird dir niemals liebevolle Dinge sagen. Und der Teufel wird dir niemals Wahrheiten über dich erzählen, sondern immer nur Lügen. Wie erkenne ich jetzt, ist es eine Lüge, ist es eine Wahrheit? Bibel. Da steht alles drin, was Gott über dich denkt. Da steht drin, dass du sein geliebtes Kind bist, dass du errettet bist, wenn du ihn angenommen hast. Und all die wichtigen Punkte, die Gott dir sagen möchte, stehen da drin. Und wenn du andere Stimmen hörst, und vielleicht auch Stimmen von dir, von Selbstzweifeln und so, werden die dir niemals das Gleiche sagen, sondern immer genau das Umgekehrte. Außerdem sind so ja, böse Stimmen in deinem Kopf auch oft so hinterfragend. Hatten das ja auch ganz am Anfang passiert es schon. Hat Gott wirklich gesagt, dass er dich liebt? Ja, hat er. Und das kannst du darauf antworten. Genau.
Ich habe hier zwei, die gehören zusammen. Also gehen in die gleiche Richtung. Wenn ich in der Stille bin, höre ich laut viele eigene Stimmen. Wie kann ich diese abstellen, den Tinnitus in mir? Und dann, ich habe es mit stiller Zeit versucht, aber da laufen mir einfach 1000 Gedanken durch den Kopf. Wie kann ich Gott noch begegnen?
Ja, das sind auch wieder sehr, sehr gute Fragen. So ein bisschen auf die erste Frage einzugehen. Ja, wenn man irgendwie ja, sich auch wieder Gedanken hört, die sich da mitmischen. Ich glaube, muss kurz formulieren. Kann ich einmal kurz mal lesen, dass ich richtig formuliere. Genau. Genau, wie man das abstellen kann. Was mir sehr geholfen hat, ist, dass es nicht so zu versuchen, ich darf jetzt an nichts mehr denken, weil dann denkst du nur noch mehr und dann passieren nur noch mehr Gedanken. Und mir hat tatsächlich auch geholfen, diese stille Zeit nicht als eine Zeit zu sehen, wo ich Dinge abarbeiten muss, sondern wo Gott mir wirklich begegnen möchte. Und das kann in der Bibel sein und das kann durch Gebet sein und ich möchte dich wirklich einladen, das auszuprobieren. Und trotz allem kann es ganz leicht passieren, dass wir so ein Programm abfrühstücken und dadurch nur noch mehr Stimmen irgendwie reinholen und denken, ach, ich muss doch jetzt aber still werden und ich muss doch jetzt meine Gedanken zum Stillstand bringen. Bevor du Bibel liest, wenn du den Luxus der Zeit hast oder ihn dir nimmst, erstmal 10 Minuten nichts tun. Einfach erstmal nur ankommen. Und dann kommen viele Gedanken und dann, wir setzen uns ja auch oft nicht so viel mit den Gedanken auseinander, aber erstmal eine Stille und dann kannst du ja in der stillen Zeit weitermachen. Und da würde ich dann auch an die andere Frage anknüpfen. Magst du die mir auch nochmal geben? Genau. Meinte tatsächlich die. Genau. Wie kann ich den Tinnitus abstellen? Ja, also tatsächlich ist es meine Antwort darauf. Mach dir nicht so einen Druck, dass du jetzt sofort deine Gedanken abstellen musst, sondern nimm dir die Zeit und diese Gedanken, die da hochkommen, das ist vielleicht auch wichtig, darauf zu achten, weil vielleicht kommen da irgendwie Probleme, die du hast oder ja, irgendwelche Glaubenslügen, die du in dir rumträgst, kommen hoch. Und nimm die wahr und schreib die auf. Gerade beim Bibellesen, manchmal, wenn ich so lese oder auch in der Stille, wenn ich auf Gott hören will und dann fällt mir so ein, oh, ich muss noch Müll rausbringen, dann lege ich mir einen Zettel nebenan, schreibe da Müll raufbringen drauf, lege den zur Seite und dann ist es aus dem Kopf für solche banalen Sachen. Für die größeren Sachen, nimm das gerne wahr. Bring das auch wieder vor Gott oder sprich mit jemandem drüber, wenn die Gedanken zu laut werden.
Ja, die Fragen, die ähneln sich ja wirklich alle sehr, aber die stelle ich trotzdem nochmal. Hier schreibt jemand, was tun, wenn ich dringend eine sehr, 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 sehr schnelle Antwort brauche von Gott für eine ganz, ganz, ganz wichtige Entscheidung und keine klare Antwort von Gott bekomme. Abwarten, mit Christen fragen oder aber beten und nach dem ersten Impuls handeln.
Ja, in der Reihenfolge. ja, also man kennt es, man ist irgendwie so in so einer extremen Situation, dass man schnell eine Antwort braucht. Und ich glaube, wir können das sehr, sehr gut vorbereiten, weil wenn du diese Frage geschrieben hast, bist du dir bewusst, dass so eine Situation kommen kann. Das heißt, du kannst es jetzt schon vorbereiten, indem du jetzt, wo du gerade keine wichtige Entscheidung treffen musst, in die Stille gehst und genau Gottes Reden kennenlernst, wie antwortet er mir persönlich, wo erlebe ich Gott am meisten, muss ich dafür vielleicht in die Natur gehen, muss ich dafür vielleicht in der Bibel lesen. Wenn du das im Vorfeld schon weißt und dann eine Entscheidung treffen musst, dann geh genau an diesen Ort und mach genau das, wo du weißt, hey, meistens spricht Gott an dieser Stelle zu mir und probier das aus, ob er spricht. Genau, das würde ich sagen, das auf jeden Fall vorzubereiten und in dem Moment, wo du eine schnelle Entscheidung brauchst, glaube ich auch, dass wenn du mit Gott unterwegs bist und das auch möchtest, dass Gott dich prägt und verändert, dass er dir einen freien Willen geschenkt hat und du auch gehen darfst. Wenn es jetzt eine Entscheidung, gehe ich nach A, gehe ich nach B, wohin gehe ich, wohin soll ich nach der Schule gehen oder sowas, das sind Riesenfragen. Natürlich möchte man Gott damit einbeziehen, möchte irgendwie wissen, was denkt Gott dazu. Und oft ist es nicht ein, geh nach Namibia, weil das möchte ich von dir, sondern oft ist es einfach nur, was heißt nur, aber Gott hat dich geschaffen mit deinen Begabungen, mit deinen Wünschen, die Nöte, die du siehst und dann geh. Und Gott geht mit dir, weil oft ist es Gott, glaube ich, gar nicht so wichtig, wohin wir gehen, sondern vielmehr, mit wem wir gehen. Und das ist im besten Fall Gott.
Die Frage schließt sich daran an, woran merke ich, dass ich mich auf dem Weg befinde, den Gott für mich vorgesehen hat?
Ich denke, du bist schon auf dem richtigen Weg. Weil da, wo du bist, da bist du erstmal richtig eingesetzt. Und ich glaube, es gibt erstmal nicht den falschen Weg, auf dem du unterwegs sein kannst, aber es gibt durchaus Situationen, die für dich nicht gut sind oder wo du auch rausgehen solltest oder wo du eine andere Richtung einschlagen solltest. Und auch da wieder Gottes Stimme fragen, genau, also Gott um eine Antwort bitten und um einen Frieden und dann da lang gehen, wo Frieden ist. Das trifft auch auf solche Wege lang. Also wenn du immer das Gefühl hast, irgendwie meine Arbeit oder da, wo ich bin, da habe ich einen totalen Unfrieden drüber oder ich kann da überhaupt nicht so leben, wie ich es eigentlich möchte und ich muss mich da immer verstellen, dann ist das vielleicht ein Indiz von, da ist nicht wirklich Frieden drin. Und dann kannst du mit Menschen darüber sprechen, hey, was siehst du in mir, was siehst du an Begabung in mir und darüber zu beten und darüber ins Gespräch zu kommen und dann kann man sich immer wieder neu ausrichten, aber ich glaube, das ist weniger ein, hier stehe ich und da vorne ist das Ziel und da muss ich irgendwie hinkommen und vielmehr ein, immer wieder kleine Entscheidungen treffen und die mit Gott.
Ja, jetzt kommt noch eine auch sehr spannende Frage. Wie kann es sein, dass Menschen, die nach Gottes Willen ehrlich fragen, ganz unterschiedliche Antworten von Gott bekommen, so dass es zu Spaltungen kommt?
Genau, ich glaube, das ist eine sehr theologische Frage. Also ich vermute mal, dass es in diese Richtung geht. Ich glaube, die Sachen, die Gott sehr, sehr wichtig sind, die hat er sehr klar gemacht und die hat er auch immer wieder wiederholt in der Bibel und die sagt er auch Menschen immer wieder und immer wieder. Das sind so Sachen wie, Jesus Christus ist für uns gestorben und auferstanden. Amen. Also das ist definitiv so eine Sache, das hat Gott gesagt und darüber können wir uns als kleinsten gemeinsamen Nenner eine Einheit bauen. Und dann gibt es natürlich aber theologische Streitfragen. Und das ist eine andere Sache und auch total berechtigt die Frage, die haben ja bestimmt auch gebetet und haben ja bestimmt auch eine Antwort von Gott gewollt. Aber ich glaube, dass die nicht so zentral sind, wie zum Beispiel, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden sind. Und B, wir auch immer mit unserem eigenen Kontext Sachen irgendwie durchdenken. Und es ist vollkommen logisch, dass jemand mit unterschiedlichen Prägungen auch zu unterschiedlichen Antworten kommt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, im Dialog zu bleiben, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu fokussieren. Und dann ist es auf eine Art und Weise auch okay, wenn es verschiedene Arten gibt und verschiedene Gemeindeströmungen, wo dann Leute sagen, okay, ich positioniere mich auch da, ich gehe mit denen oder ich gehe mit denen, aber eben im Dialog und auch im gemeinsamen Ringen vor Gott, was ist denn jetzt die Wahrheit? Weil die komplette Wahrheit über die Wahrheit kennen wir, aber wir kennen nicht, wie wir jede einzelne Sache genau richtig machen und da dürfen wir, glaube ich, einfach uns festhalten an den Sachen, die wir genau wissen.
Ich freue mich immer, wenn ich was erzählen darf. Die Erde bebt und der Himmel brennt, wenn das Wort des Herrn erschallt. Ist das nicht genau das nicht, was du gesagt hast? Das bezieht sich, glaube ich, auf das Lied eben, was die Band nach der Predigt gespielt hat. Denkst du, dass unser Lobpreis auf dieser Ebene schwächelt? Kritisch?
Ja, nee, ist gut. Kritik ist gut. Ich würde mir die mal nehmen, um alle Faktoren damit reinzubringen. Genau, also ja, ich glaube, wir erleben Gott in der Stille, wenn wir ganz persönlich eine Antwort für uns brauchen. Aber ich denke, zum Volk spricht er doch recht laut. Das hat er ja oft gemacht, er hat ja Feuer regnen lassen. Ganz kurze Antwort, Gott begegnet im Volk, im Feuer und dir in der Stille. Ganz banal gesagt. Gott begegnet dir auch auf andere Arten und Weisen, aber Gott spricht auch leise zu dir. Genau, und glaubst du, dass unser Lobpreis auf dieser Ebene schwächelt? Ich glaube, Lobpreis kann verschiedene Sachen haben und Lobpreis ist auch immer das, was unser Herz ausdrückt. Und manchmal ist es eben dieses Gott, ich möchte dich hier in der Stille erleben, so schwach und klein, wie ich bin und komme vor dich. Und manchmal ist es ein Danke Gott, dass du Feuer überhaupt geschaffen hast. Danke Gott, dass du Wind geschaffen hast. Weil das steht ja außer Frage, dass Gott die mächtigen Naturgewalten geschaffen hat. Vielleicht will er nicht immer dir dadurch eine persönliche Message geben, aber auch dafür kann man Gott loben und preisen und danken. Und das darf gerne im Lobpreis wiedergegeben werden, aber es darf auch im Lobpreis wiedergegeben werden, wenn wir uns ganz leise und schwach fühlen. Genau.
Ja, sollten Christen keinen Fernseher haben?
Okay, so kann man das auch auslegen. ich sage, doch, du darfst als Christen Fernseher haben, weil wir zwar nicht von dieser Welt sind, aber in dieser Welt und da ist halt drin, was so passiert, Nachrichten und so. Und es ist gut, sich dem auszusetzen und informiert zu bleiben. Und das sieht man auch im Fernsehen. Ich glaube, die Frage ist eher, wie viel Zeit verbringst du mit deinem Fernsehen und wie viel Zeit mit Gott? Und da kann man ja vielleicht gucken, was einem wichtiger ist. Aber ich denke, es ist okay, einen zu haben. Und es ist auch okay, wenn du sagst, ich möchte das nicht, weil mich das ablenkt oder weil ich das nicht gut finde. Aber ich glaube, es ist okay.
So, und noch eine, was eigentlich gar keine Frage ist, aber ich glaube, dass auch andere Menschen von Gott geschickt werden können, die dann in seinen Auftrag kommen, in Klammern Engeln. Ja, das ist.
Amen dazu, definitiv. Lesen wir in der Bibel, dass über Engel gesprochen wurde. Es ist vielleicht irgendwie nicht mehr das geläufigste Medium von heute, das ist auch nochmal eine spannende Frage, aber Gott kann durch andere reden und vor allem auch durch andere Menschen und kann dazu sprechen. Und wir werden da bestimmt auch in den Zeugnissen was darüber hören, weil das eine Gesprächsform ist, wie Gott ganz oft auch irgendwie spricht, weil das auch meistens gute 1:1 Gespräche sind, die auch in der Stille sind und die auch vorbereitet werden und dann eben auch wieder geprüft werden können an, hat es Frieden, habe ich Frieden darüber und stimmt es mit der Schrift überein. Genau.
Dann kommen wir jetzt zu den Zeugnissen.